Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Alexander Darko.
Stayin' Alive von Tabea Steiner. Eine kleine Melodie. Zwei aufsteigende Töne, dann eine schiefe Dreierleiter hinab zum Anfangston. Ellie bleibt stehen, schaut sich um. Dann schickt sie als Antwort dieselbe Melodie durch die Räume. Von nicht allzu weit weg ist die gleiche Tonfolge zu vernehmen. Ellie steuert auf die nahe Treppe zu und setzt ihren Fuß auf die unterste Stufe, greift nach dem Handlauf, stellt den zweiten Fuß auf den ersten Tritt, nimmt die zweite Stufe, die dritte. Dort erspäht sie Felix. Er ist ganz hinten im ersten Stock bei den Transistorradios. Er tritt zwischen den Möbeln hindurch nach vorn, reckt den Kopf und auch die Töne schweben einander entgegen. Ein Echo. Unklar diesmal, wer als erstes gepfiffen, wer geantwortet hat. Ellie macht kehrt, setzt Fuß um Fuß auf die Treppe, bis sie wieder das Erdgeschoss erreicht hat. Sie setzt ihren Streifzug durch das Brockenhaus fort. Sie durchsucht es nach Bilderrahmen für die Fotos, die sie in der Hand hält. Die Großeltern haben diese Fotos herausgesucht. Ellie hat sie gestern Abend abgeholt. Urgroßmutters Hochzeit, Familienfotos der Ahnen, vergilbte Porträts von Kindern. Alle in der Sonntagstracht. In einem Regal entdeckt sie ganz oben mehrere Holzrahmen. Sie reckt sich erfolgreich danach, legt ein Foto probeweise auf den einen Rahmen, dann ein anderes, kneift ein Auge zu. Sie schiebt ihre lila Cap zurück, krempelt die zu langen Ärmel ihres schwarzen Kapuzenpullovers hoch, der ihr fast bis an die Knie reicht. Dann legt sie die Rahmen zurück. Nur einen nimmt sie mit. Bei den Kindersachen trifft sie auf Felix. Er dreht einen Schuh in den Händen mit Sohlen aus weichem Leder, für Kinder, die noch nicht gehen können. Er schlüpft mit zwei Fingern hinein, hält Ellie den Schuh vor die Nase. »Schau, wie herzig! Da wünscht man sich doch gleich noch ein Kind. Meine kleine Samenstrangoperation wäre rasch rückgängig gemacht.« Ellie zuckt die eine Schulter, sie ist im letzten Frühling 18 geworden. Dann schlendert sie weiter an ihrem Vater vorbei, der den Schuh wieder zu seinem Gegenstück stellt. Noch ein Kind? Felix ist seit Ellies Geburt alleinerziehend, arbeitet Teilzeit, steckt zurück, wo er kann, manchmal, bis er nicht mehr kann. Er will ganz bestimmt kein weiteres Kind. Komm, Kleine, lass uns weitergehen, sagt Felix und geht an Holzstühlen vorbei zur Secondhand-Mode. Ein Pullover gefällt Ellie. Er kostet 160 Franken. Sie lässt ihn hängen und geht mit ihrem Rahmen zur Kasse, holt die Geldbörse aus der Bauchtasche ihres Hoodies, fasst mit drei Fingern nach dem Zipper des Reißverschlusses und braucht die ganze Kraft ihres Armes, um ihn aufzuziehen. Sie pflückt einen Geldschein heraus, reicht ihn der Verkäuferin, schüttet die Wechselmünzen in die Geldbörse. Felix wartet neben der Kassentheke, behält die Verkäuferin im Auge. Dann nimmt er Ellie die Fotos und den Rahmen ab. Zeig mal her, der ist wirklich schön. Die Verkäuferin schaut Ellie hinterher, wie sie auf die Treppe zugeht, nach dem Handlauf fasst, sich leicht abdreht, bevor sie die erste Stufe nimmt. Felix geht langsam hinter Ellie her, dann lässt er sich ein wenig zurückfallen. Er schleudert der Verkäuferin einen Blick zu, die den beiden noch immer hinterher starrt. Und da wendet sie sich schnell ab, bedient rasch eine neue Kundin, guckt nur kurz nochmals auf. Felix hält Ellie die Tür auf, sodass sie vor den Augen der Verkäuferin geschützt ist. Es sind schon immer die Blicke gewesen. Und es war wegen der Blicke, dass Felix, der wie seine Tochter eigentlich anders heißt, bis vor 3-4 Jahren manchmal, wenn er sah, dass ein Sommergewitter aufzog, schnell die Badesachen zusammengerafft und nach Ellie gerufen, sie ins Auto gesetzt hat und mit ihr an den See gefahren ist. Bei aufkommendem Sturm sind sie an den letzten Badegästen, die hastig ihr Zeug aufsammelten, vorbeigeeilt, sind in die Wellen geglitten, ins gelb und grün gischtende Wasser, in die Schwerelosigkeit hinein, in die Schmerzfreiheit. Und kurz bevor Blitze das Wasser möglicherweise elektrifizierten, Donner über das Seebecken dröhnten, sind sie an Land gegangen. Über die vom einsetzenden Regen nasse, leere, blicklose Wiese. Zum Auto. Rasch nach Hause in die Wärme. aber solche übermütigen Aktionen gehören der Vergangenheit an. Ellie hat das Marfan-Syndrom, eine erbliche, nicht heilbare Bindegewebserkrankung, die meist an einem langen, schmalen Körper erkennbar ist. Davon betroffen sind Haut, Knochen, Muskeln, Bänder, Gelenke, Skelettbau, die Augen, die Lunge, die Aorta, das Herz. Viele Aspekte sind unerforscht. Unklar ist etwa, weshalb viele Erkrankte kaum Fettgewebe haben. Das Marfan-Syndrom kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Viele Betroffene können bei niedriger körperlicher Belastung ein fast normales Leben führen. Bei Ellie ist die Ausprägung der Krankheit ungewöhnlich stark. Schmerzen sind allgegenwärtig, die Komplikationen mehren sich. Ihre Herzklappe ist seit längerem undicht. Das Risiko von gefährlichen Herzrhythmusstörungen ist hoch.
Reportagen Live ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wurfverspiele mit Reportagen. Noch mehr wahre Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr auf reportagen.com.
Ellie öffnet die Tür zum Beifahrersitz, schiebt sich mit den Rücken voran auf ihr Keilkissen, hebt das linke Bein ins Wageninnere, dreht den Körper nach, holt das rechte Bein zu sich. Sie stellt die Füße nebeneinander, tastet mit der linken Hand neben der rechten Schulter nach der Sicherheitsschnalle, fasst sie mit beiden Händen und zieht die Gurte heraus. Schiebt die Schnalle ins Schloss, presst sie mit aller Kraft zusammen, bis sie einklickt. Es ist umständlich. Jede Bewegung. Das ist Ellies Leben. Ellie betrachtet den Bilderrahmen bei Tageslicht, pustet den Staub weg und legt ihn mit den Bildern auf das Armaturenbrett. Felix prüft, ob die Gurte ganz eingerastet sind, dann nimmt er die Fotos und den Rahmen und platziert sie hinter sich auf dem Boden. Die rutschen sonst herum. Er wirft nochmals einen prüfenden Blick auf Ellies Sicherheitsgurte. Bist du richtig angeschnallt? Ja, klar. Ellie verdreht die Augen und Felix ruckelt an der Schnalle, bevor er seinen Gurt befestigt und losfährt. Felix hätte Ellie eine andere Kindheit gewünscht. So vieles war nicht möglich. Fußball spielen, auf Bäume klettern, Mountainbike fahren oder Schlitten, in der Pause mit den anderen Kindern spielen. Und nicht eine, indem sie in der Pause auf dem Bänkli sitzen und zuschauen musste, wie die anderen herumrannten. Felix hätte Ellie ein Leben mit langen Reisen gewünscht, nach Südamerika, Asien oder immerhin nach Portugal. Ein unabhängiges Leben, in dem sie nicht auf die Rücksicht anderer angewiesen ist. In dem es nicht ihre Sorge sein muss, ob andere mit ihrer Krankheit klarkommen. Und sich selbst hätte er das auch gewünscht. Felix beklagt sich kaum. Er nimmt das Leben, wie es kommt. So wurde es ihm in seiner katholischen Kindheit beigebracht, im Dorf, in dem er bis heute lebt. Aber manchmal ist es ihm doch zu viel. Wenn Ellie erzählt, dass sie schon wieder angegangen worden ist, im Zug zu ihrer Freundin Emma nach Bern, weil sie sich wegen der Schmerzen rücklings auf eine Bank legen musste. Wenn Felix sieht, dass ihr Aktionsradius nicht über den eigenen Garten hinausreicht, wo immer jemand in der Nähe sein muss, wenn sie sich vor Schmerz ins Gras gelegt hat und wieder aufstehen will. Wenn Ellie Tag für Tag von zu Hause aus online am Unterricht teilnehmen muss, weil ihr Rücken maximal eine Lektion mitmacht. Wenn sie tagelang von Schmerzen heimgesucht wird, nachdem sie ausnahmsweise ein paar Stunden auf der Popcorn in Zürich war. Wenn Felix daran denkt, wie viel Wissen er über Ellies Krankheit angesammelt hat und wie wenig ernst er vom medizinischen Fachpersonal genommen wird. Wenn er daran denkt, dass die Invalidenversicherung ihm gesagt hat, für Ellie wäre eine Reha sehr teuer, da sie nicht in der Lage sei, dieses Geld für die Gesellschaft wieder zu erwirtschaften. Dann erträgt Felix es auch nicht mehr. Er implodiert, verfällt in tiefes Schweigen. An der Ampel bleiben sie stehen. Felix trällert ein Liedchen, klopft dazu mit den Fingern den Takt. »Fahr schon los, du lahme Ente!« schimpft er mit dem SUV vor ihm, als es grün geworden ist. »Wir haben Zeit«, sagt Ellie. »Die Physio fällt heute aus.« Felix deutet auf einen Vogelschwarm, der über den See jagt. »Schau, die Mauersegler! Die reisen bald ab!« Ellie tastet nach ihrem Telefon, aber bis sie die Kamera offen hat, sind die Vögel längst weg. Felix wirft einen Blick nach Ellie, prüft ihre Hautfarbe, ob etwas an ihrer Haltung Müdigkeit verrät. Erschöpfung. Dann konzentriert er sich wieder auf die Straße. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit er Ellie nach Hause holen konnte. Seit er Ellie einmal mehr nach Hause holen konnte. Ellielein? Ellie zieht eine Augenbraue hoch. Bist du sicher, dass du noch weitere Brockenhäuser besuchen magst? Ellie schaut auf die Straße. Ich hab erst einen Bilderrahmen. Felix nickt, presst die Lippen zusammen, fährt weiter, parkt den Wagen ein paar Minuten später vor einer Industriehalle, in der sich der nächste Trödelmarkt befindet. Felix geht voran und wartet oben an der Rampe. Ellie tritt zur Seite, um eine ältere Dame vorgehen zu lassen, aber die Dame wehrt ab, lächelt Ellie an. Da tritt Ellie noch einen Schritt zurück und sagt, »Sie gehen zuerst, ich kann nicht schneller.« »Na gut«, meint die Dame kurz erstaunt, dann eilt sie die Treppe hinauf, nickt Felix zu und wie sie die Tür öffnet, wendet sie sich nochmals nach Ellie um. Im ersten Raum findet Felix ein Kästchen mit feinsten Verzierungen, Intarsien, ziselierten Zinkgriffen. Er öffnet das Türchen, schiebt das Schloss hin und her, klopft mit dem Finger sachte das Holz ab. Mahagoni. Wischt Staub von der Rückseite, dann stellt er das Kästchen zurück und durchstöbert den Bücherbestand. Jugendbücher, Fantasy, Bücher von Walter Mörs, für Ellie das reinste Paradies. Als Ellie jünger war, hat ihr Felix oft vorgelesen. Heute liest sie selbst, wann immer sie kann. Am liebsten Romantasy. Bücher sind ihre Welt. Zum Lesen macht sie es sich bequem in ihrem Bett mit den vielen Kissen. Man muss nur blättern und schauen können, und schon eröffnen sich Welten, man reist durch Zeiten, andere Realitäten. Mit Emma hat Ellie einen Buchclub gegründet. Die beiden haben sich in der Reha kennengelernt. Sie wählen Bücher aus, die sie lesen und dann am Telefon besprechen. Oder sie schauen gleichzeitig einen Film und kommentieren ihn live im WhatsApp-Chat. Ihr aktuelles Projekt haben sie bald beendet. Alle japanischen Zeichentrickfilme von Studio Ghibli schauen. Aber Ellies Augen sind vom Marfan-Syndrom ebenfalls stark betroffen. Auf einem Auge hat sie nur noch 30% Sehkraft. Wahrscheinlich muss sie es bald operieren lassen. Davor hat sie Angst. Was soll sie ohne ihre Augen? Viel anderes als Bücher lesen und Filme schauen, kann sie nicht mehr machen. Felix wartet schon an der Kasse auf Ellie, bezahlt sein Buch und die drei Bilderrahmen, die sie gefunden hat. Und erst als sie schon im Auto sitzen, hält er inne, steigt wieder aus. »Warte kurz«, ruft er und kommt nach wenigen Minuten mit dem kleinen Schränkchen unter dem Arm zurück. 90 Stutz hat es gekostet, aber das ist es wert. Er legt den Rückwärtsgang ein, steuert den Wagen durch das Industriequartier. »Wie war es eigentlich gestern bei Oma und Opa?« »Gut, aber Opas Blutdruck ist immer noch zu hoch«, sagt Ellie. »Und hat dich Oma wieder mit Berlinern gefüttert?« Ellie winkt ab, aber sie lacht. Nein, diesmal nicht. Ihre ersten Lebensjahre hat Ellie bei den Großeltern verbracht, die sie beaufsichtigt haben, wenn Felix auf der Arbeit war. Noch heute telefonieren sie fast täglich, sehen sich jede Woche. Und noch heute streitet Felix mit seiner Mutter über gesunde Ernährung. Immer wieder bekommt er zu hören, Ellie sei dünn, weil sie bei einem Vater aufwächst, der nicht kochen kann. Felix kocht Eintöpfe mit Gemüse, Hülsenfrüchten, Kräutern aus dem eigenen Garten. Gibt immer alles, es ist immer zu wenig. Ständig muss er sich beweisen, dass er es gut macht, für ein Kind sorgen kann. Allein, als Mann. Als er Ellie einmal auf der Frauentoilette gewickelt hat, wurde er von Frauen zurechtgewiesen. Und eine andere Frau hat ihm mit einer Meldung bei der Kinderschutzbehörde gedroht, weil er das Mädchen in der Öffentlichkeit nach Zecken abgesucht hat. Ereignisse wie diese haben sich bei ihm eingebrannt. Das Vertrauen in andere Menschen erschüttert. Ellies Mutter hat Felix mit 20 beim Feiern kennengelernt. Er war gerade von einer Südamerika-Reise zurückgekehrt, da traf ihre Erscheinung ihn mitten ins Herz. Bildhübsch, lange, schwarze Haare, großartiger Humor. Nach einem halben Jahr Beziehung wurde Larissa schwanger und verschwand. Nach ein paar Tagen erhielt Felix einen Anruf von einer psychiatrischen Klinik, wo Larissa sich aufhielt. Wann immer er einen freien Moment fand, besuchte er sie und nach wenigen Wochen wurde sie entlassen. Auch aus der zweiten Klinik wurde sie rasch entlassen. In die dritte lieferte sie sich selbst ein, aus der vierten wurde sie rausgeworfen. Felix fasste immer wieder neues Vertrauen, selbst nachdem ihn ein völlig unbekannter Mann angerufen hatte, um ihm mitzuteilen, dass Larissa nun bei ihm lebe. Kurz vor Ellis Geburt zog Larissa wieder bei Felix ein. Am Tag, als Larissa aus dem Spital entlassen wurde und Felix von der Arbeit nach Hause kam, sah er, es geht nicht. Er sah Bilder, die er nie wird vergessen können und über die er bis heute nicht sprechen kann. Bilder, für die es keine Rahmen gibt. Felix brachte Ellie zurück ins Spital. Das Personal zögerte, willigte dann aber doch ein, das ausgehungerte Neugeborene aufzunehmen. Und so zog Felix, dessen größter Jugendwunsch es war, endlich seine eigenen vier Wände zu haben, mit Ellie zurück zu seinen Eltern. Ins Haus, in dem er aufgewachsen war. Felix steuert auf die Kreuzung zu. »Sollen wir nach Hause fahren?«, fragt er. »Nein, ich brauche noch mehr Rahm«, sagt Ellie und schaut geradeaus durch die Scheibe. Die Ampel wird grün, Felix fährt wortlos ins nächste Dorf mit einer Brockenstube. Felix hat schon immer alles in sich hineingefressen. Die Sorgen, die dunklen Gedanken, dass er zu wenig für Ellie tut, dass ihn manchmal das Gefühl beschleicht, Ellie nutze ihn aus, dass sich Ellie nicht mehr allein aus dem Haus wagt, dass er seine Freundschaften vernachlässigt, dass eine andere Wohnform für ihn das Richtige wäre. Er sonst vor die Hunde geht mit der Zeit. 15 Jahre lang hat er alles mit sich selbst ausgemacht. Aber als Ellie nach einer ihrer vielen Operationen 10 Monate in der Reha war, trat Carina in sein Leben. Felix' Profil war das einzige auf dem Single-Portal, das Carina angesprochen hatte. Hauptsache, eine Frau steht politisch nicht rechts, stand dort. Sie schrieben sich von Mai bis Juli, dann begannen sie zu telefonieren, bis Carina genug telefoniert hatte und Felix treffen wollte. Sie besuchte Felix und Ellie im Sommerurlaub, später zu Hause, und als es September war, wollte sie wissen, was das nun sei zwischen ihr und ihm. Felix druckste herum. Alle Frauen, die er seit Ellies Geburt kennengelernt hatte, waren beeindruckt von seiner väterlichen Hingabe. Und nach kurzer Zeit wurde es ihnen zu viel. »Mal sehen«, sagte er, »ob du mich Ende Jahr noch immer cool findest.« An Silvester sagte Carina zu Felix, »Es ist jetzt Ende Jahr.« Carina nimmt Felix, wie er ist. Es war ihr egal, dass er tagelang Dosenravioli aß, als Ellie in der Reha war. Sie hat ihn dafür auch ein bisschen ausgelacht. Carina fordert Felix heraus, über alles zu sprechen, auch über das Schwierige, und sagt, was sie denkt, dass Felix und Ellie viel zu sehr aufeinander fixiert sind. Carina war dabei, als Ellie an einem Sommertag einen Herzstillstand hatte im kleinen Park am See, und sie hat Ellies Füße gehalten, während Felix sich an die Herzmassage machte, ohne recht zu wissen wie. Er wusste nur, dass es ein Lied gibt, nach dessen Takt man die Stöße abgeben soll, und in seinem Kopf dröhnte Highway to Hell. Carina war dabei, als Ellie nach 3 Wochen aus dem Koma aufwachte, als sie lernte, auf Anweisung zu blinzeln und die Zähne zu bewegen. Und auch, als sie ein paar Tage später die ersten Worte sagte, dann Suppe essen konnte, eins ums andere wieder lernte. Fast alles. Carina weiß, dass jeder noch so kleine Schritt, den Ellie macht, ein Felsbrocken war, der Felix vom Herzen fiel. Und Felix erzählt Carina von den Albträumen, worin seine Hände vergeblich nach der Stelle am Oberkörper der bewusstlosen Ellie suchen, um sie wiederzubeleben. Carina weiß, dass die Angst geblieben ist. Dass Felix auf jedes Anzeichen achtet, jeden möglichen Hinweis auf Schmerz, jede kleine Pause seiner Tochter. Und Carina bewahrt Felix davor, sich selbst zu zerfleischen, etwa weil er Ellie nicht gehört hatte, als sie eines Abends nach ihm gerufen hat, weil ihr Herz flackerte und der neu eingesetzte Defibrillator beunruhigende Signale von sich gab und Ellie selbst nicht mehr unterscheiden konnte, ob es eine Panikattacke oder eine Herzrhythmusstörung war. Felix hatte davon nichts mitbekommen, weil er einen Podcast gehört hatte. Er hatte sich Noise Cancelling Kopfhörer geleistet, um trotz der nahen Gleise mit offenem Fenster schlafen zu können. Im dritten Brockenhaus findet Felix nichts mehr für sich. Auf dem Weg zum Ausgang entdeckt er Ellie, die in einem alten Polsterstuhl sitzt. »Warum hast du nicht gesagt, dass du müde bist?«, fragt er. Ist doch kein Problem, sagt Ellie und geht voran. Im Auto schweigen die beiden eine Weile, bevor Felix nach den Hausaufgaben fragt, nach der anstehenden Prüfung zur Geschichte der USA, aber Ellie winkt ab. Ich bin jetzt müde und ich habe genug gelernt. Ich kann das schon. Ellie war seit dem Unfall erst einmal in der Schule. Und auch nur, weil ihre Freundin Emma gesagt hatte, sie solle unter die Leute, ihr falle die Decke auf den Kopf, so allein zu Hause die ganze Zeit. Aber nach zwei Lektionen musste Ellie aufgeben. Die Schmerzen waren viel zu stark. Am Hauptbahnhof legte sie sich eine Weile auf eine Bank, und als sie weitergehen konnte, rannte ein kleines Kind in sie hinein und hielt sich an Ellies Beinen fest, um nicht umzufallen. Zu Hause angekommen, steigt Felix aus, geht mit dem Schränkchen unter dem Arm einmal um den Wagen herum, schaut, ob nichts auf dem Hintersitz liegen geblieben ist. Dann schließt er den Briefkasten auf. Er ist leer. »Du hast die Post schon reingeholt, bevor wir losgegangen sind«, sagt Ellie. »Wirst du vergesslich?« »Stimmt, dann gibt's heute tatsächlich keine Schikane per Post«, sagt Felix und stößt die Haustüre für Ellie auf. Ellie zieht die groben Schuhe aus und schlüpft in Pantoffeln. Sie legt sich in der Stube auf das flache Sofa, platziert die Kissen mehrmals um, bis sie gut liegt, dass die Rückenschmerzen etwas nachlassen. Im Kindergartenalter erhielt Ellie das erste Korsett, das sie nur zum Waschen und Umziehen ablegen durfte. Es sollte eine Verschlimmerung ihrer Wirbelsäulenkrümmung verhindern. Als Ellie in der dritten Klasse war, hatte sie die erste Rückenoperation. Ihr wurden Metallstangen eingeschraubt, um die Rückenwirbel zu fixieren. Solange Ellie im Wachstum war, wurden diese Stangen mit einer damals neuartigen Magnettechnik immer wieder verlängert. Nach der ersten Operation durfte sie ein Jahr lang nicht rennen, nicht hüpfen. Im Klassenlager rannte sie trotzdem mit den anderen Kindern im Wald herum und konnte sich am anderen Morgen vor lauter Schmerzen nicht bewegen. Weil die Schrauben ausgerissen waren, musste Ellie operiert werden und über Weihnachten in der Klinik bleiben. Mit 15 wurden ihr neue Stangen in den Rücken eingeschraubt. Eine tangierte einen Nerv. Die Schmerzen waren höllisch, eine Operation wurde unvermeidlich. Seit Ellie ausgewachsen ist, hat sie Stangen im Rücken, die nicht mehr angepasst werden müssen. Sie kann 1 Kilogramm Gewicht tragen. 2 Kilo fahren ihr in den Rücken, 3 sind eine gefährliche Überbelastung. »Ich lass mal frische Luft rein«, sagt Felix und geht auf den Balkon, um die Pflanzen zu gießen. »Es wird kühl«, ruft Ellie, und Felix schließt die Tür wieder zu, hockt sich an den Tisch, setzt die Brille auf, blättert Zeitschriften durch. Die WOZ, das Tier, die Koop-Zeitung. Er kneift zum Lesen erst die Augen zusammen, dann setzt er eine zweite Brille auf und blättert nochmals alles durch. Überfliegt einen Artikel zu den bevorstehenden Volksabstimmungen. »Was für eine frauenfeindliche Gesellschaft wir doch sind«, murmelt er vor sich hin. »Aber immerhin gab es heute keine Schikane per Post.« »Das hast du heute schon einmal gesagt«, erinnert ihn Ellie. Die Schikane per Post. Felix hasst sie. Den Aufwand und die Sinnlosigkeit all des Schriftverkehrs mit Ämtern und öffentlichen Trägern. So sinnlos wie der Militärdienst damals. Felix hat ihn gehasst. Er hat Essen und Schlaf verweigert und ist bei einer Kollektivstrafe kollabiert. Nach 3 Wochen hat man ihn hinausgeworfen. Für das Leben, das er jetzt führt, kennt er keine Protestformen. Mit Ellies Geburt kam ans Licht, dass Larissa verheiratet war. Felix fiel aus allen Wolken. Sie führte eine Scheinehe, deren Hintergründe Felix bis heute nicht kennt. Und auch diesen Mann hat er nie kennengelernt. Was er weiß, ist, dass Familienmitglieder dieses Mannes Larissa mit Waffen bedroht hatten, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhren. Sie befürchteten, die Scheinehe könnte auffliegen. Das war einer der Gründe, warum Felix beschloss, um sein Kind zu kämpfen. Ihm war klar, dass Ellie nicht in dieser Umgebung aufwachsen konnte. Zu seiner Erleichterung erkannte Larissas Ehemann die Vaterschaft nicht an, und nachdem ein Gentest bestätigte, dass Felix der Vater war, wurde ihm das Obhutsrecht rasch zuerkannt. Bedingung? Felix' Eltern sollten auf Ellie schauen, wenn er auf der Arbeit ist. Aber Felix gab sich damit nicht zufrieden. Er beschloss, um das alleinige Sorgerecht für sein Kind zu kämpfen, entgegen aller Stimmen, die ihm sagten, er hätte keine Chance. Als Mann. Und entgegen allen Erwartungen tauchte Larissa auf, als es darum ging, die Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Ellies Krankheit war da noch nicht bekannt. Sie wurde mit 4 Jahren diagnostiziert. Seither hat er Formulare ausgefüllt, Anträge gestellt. Fußeinlagen wurden bewilligt, ein Liegefahrrad mit 3 Rädern ebenfalls, aber ohne Motor. Der habe keinen therapeutischen Nutzen. Ohne Motor aber kommt Ellie nicht mal aus dem eigenen Dorf heraus. Sie braucht Hilfe, um in die Badewanne zu steigen wegen Rutschgefahr. Braucht Hilfe beim Schuhebinden, weil sie sich nicht bücken kann. Das Geld ist immer knapp. Felix kann nicht mehr als 60% arbeiten. Die Firma, in der er als Biochemiker beschäftigt ist, liegt 100 Meter von der Wohnung entfernt, damit er im Notfall immer schnell bei Ellie ist. Ein Kollege hat ihm mal gesagt, er habe ein schönes Leben. Mit Ellies 18. Geburtstag beginnt alles von vorn. Muss neu berechnet werden. Auf einem Formular sollen auf 3 Zeilen alle bisher behandelnden Ärztinnen und Ärzte eingetragen werden. Es waren 90. Fußeinlagen stehen nicht im Maßnahmekatalog zu Ellies diagnostizierten Geburtsgebrechen und werden nicht mehr bezahlt. Dafür Spezialschuhe, die mindestens 4-mal so teuer sind. Sie sind viel zu hart, hässlich und grob und nicht die coolen Schuhe, die Ellie versprochen worden waren. Für die Herstellung musste Felix Ellies Füße fotografieren, als sie im Koma lag. Seit Ellie erwachsen ist, macht sie den Papierkram selbst. Die Helikopterrechnung des Fluges, mit dem sie nach dem Herzstillstand ins Spital geflogen worden war, belief sich auf 4.140 Franken. Die Hälfte übernahm die Krankenkasse, von der sie wegen ihrer Vorerkrankung nur Grundleistungen bekommt. Ellie ruft die Rettungsflugwacht Rega an, bei der sie Mitglied ist und sich die Kosten erstatten lassen kann. Ihr Transport war aber an die schneller verfügbare Alpine Air Ambulance delegiert worden. Die Rega übernimmt nichts. »Hör auf zu jammern«, sagt Ellie im Liegen. »Jetzt mache ich ja alles selbst. Und du hättest mich schon besser auf das Erwachsenenleben vorbereiten können.« Felix schaut über seine beiden Brillenränder hinweg. »Also das Feuer im Garten, das wir mit den Formularen angezündet haben, das hat jedenfalls schön gebrannt.« Dann schiebt er die Papiere und Zeitungen zur Seite und stellt das Mahagonikästchen auf den Tisch. Er öffnet die Türchen, prüft, ob sie gut schließen, und platziert das Kästchen auf dem Gestell zwischen den Fahrradglocken und Essgabeln, die er beim Magnetfischen aus dem See geholt hat, früher, als Ellie noch keinen Defibrillator hatte, der auf Magnetfelder reagiert. Felix nimmt das Bild eines Löwen vom Fenstersims. Er hat ihn aus Apfelstielen zusammengesetzt. Schon ein Kunstwerk, oder? Ellie verdreht die Augen. Dein Löwe sieht eher aus wie ein Pferd mit dieser Mähne, sagt sie und streckt die Arme über dem Kopf aus, um ihren schmerzenden Rücken noch gerader zu lagern. Felix stellt das Bild zurück. Er beugt sich über das Terrarium und klopft mit einem Finger sachte an die Scheibe. Hast du ihn heute schon gefüttert? Fragt Ellie. Felix entdeckt eine Fliege, erwischt sie mit dem ersten Hieb und legt sie ins Terrarium. Den Mauergecko hat er bei der Arbeit in einer Bodenprobe aus Italien entdeckt. In der Schweiz hätte er keine Überlebenschancen gehabt, sagt sich Felix, also hat er das Terrarium aus dem Keller geholt. Ellie legt die Bilderrahmen und die Familienfotos auf dem Stubentisch aus. Felix stellt sich dazu, verschiebt Rahmen, tauscht Fotos und zusammen betrachten sie dieses Arrangement. Übrigens, Carina kommt noch vorbei, sagt Felix. Carina ist keine Ersatzmutter. Überhaupt findet Ellie, dass Mutterschaft komplett überhöht wird, nicht nur in Büchern und Filmen. Aber Carina ist ihr wichtig. Carina fordert sie heraus, auch mal über sich zu sprechen, nicht immer nur über Bücher. Spricht an, dass eine andere Wohnsituation für alle entlastend sein könnte. Ein betreutes Wohnheim für Ellie in der Stadt zum Beispiel. Sie ermutigt Ellie, das Leben zu genießen, Freundschaften zu knüpfen, zu tun, was ihr wichtig ist. Und sie schickt ihr Podcasts, in denen eine Frau über ihren Herzstillstand spricht und sich mit dem Tod auseinandersetzt. Und Ellie hört sich die Podcasts an. Und wenn es sein soll, handelt Carina. Etwa als Ellies Schulzeit zu Ende ging und sie allen Mut verlor, weil sie für sich keine Zukunft sah. Carina organisierte ein Gespräch mit einer befreundeten Psychologin und gemeinsam wurde ihnen rasch klar, dass eine weiterführende Schule das Beste wäre. Ellie war schon immer eine brillante Schülerin, sprachbegabt, eine raffinierte Denkerin. Nur hatten sie die Reha-Aufenthalte um Jahre zurückgeworfen. Carina leitete alles in die Wege, damit das städtische Gymnasium Ellie aufnahm. Mit Carina unternimmt Ellie Spaziergänge, die oft länger sind, als es ihre Kräfte zulassen. Aber es sind die Momente, in denen sie anfängt zu reden. Über die Enttäuschungen als Kind, wenn ihre Mutter Larissa zu Verabredungen nicht auftauchte. Und dass ihr das trotzdem lieber war, als wenn sie mit Geschenken überschüttet wurde. Oder wenn Larissa weinte. Oder wenn sie ansehen konnte, dass sie zuvor Drogen konsumiert hatte. Ellie erzählt Carina von ihrem schlechten Gewissen, dass sie ihre eigene Mutter nicht lieben konnte. Und dass sie über sich selbst erschrak, weil sie kaum um ihre Mutter getrauert hat, als sie gestorben ist. Möglicherweise an einer Überdosis. Genau wissen es Ellie und Felix nicht. Und Ellie erzählt Carina, dass sie trotz allem Angst davor hat, dass andere Menschen schlecht über ihre Mutter denken. Dass es ihr auf die Nerven geht, wenn Leute glauben, Larissa sei schuld an ihrer Krankheit. Ursache für das Marfan-Syndrom ist eine Veränderung im Gen für das Protein Fibrillin. Diese wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auf das Kind vererbt. Bei 30% der betroffenen Menschen tritt die Erkrankung durch eine Spontanmutation auf. Weder Larissa noch Felix haben es ihr vererbt. Ellie war nicht auf der Beerdigung. Wegen Corona. Aber vor allem, weil Larissas Eltern nie etwas mit Ellie zu tun haben wollten. Sie traf den Mann, den ihre Mutter geheiratet hatte, ein paar Wochen danach auf dem Friedhof. Er hatte einen 9-jährigen Jungen dabei, von dem Ellie noch nie gehört hatte. Ihr Halbbruder. Der Mann lud sie und Felix zu sich nach Hause ein. Die Wohnung war vollgestellt mit Fotos von Larissa. Und mit jedem verglich der fremde Mann. Sie behauptete, Ellie sehe aus wie ihre Mutter, vor allem die Augen. Und ihr Halbbruder fasste sogleich Vertrauen, erzählte Ellie von seiner Pflegefamilie und den Wochenenden, die er bei den Eltern verbracht hatte. Und davon, dass seine Mutter meistens die ganze Zeit verschlafen hat. Und Ellie ist plötzlich froh, dass sie ihre Mutter nicht so gut gekannt hat. Carina ist einfach da. Aber sie hat auch ihr eigenes Leben, Freundinnen, einen Beruf, zwei Kinder, deren Vätern sie nahesteht. Während Ellie im Koma lag, hat sie auf die Kinder von Felix' Bruder aufgepasst, damit er Felix unterstützen kann. Dass Felix das erst viele Monate später gemerkt hat, ist Carina egal. Aber als es Ellie wieder besser ging, bestand sie darauf, mit ihm in den Urlaub in die Berge zu fahren. Zu zweit. Ohne seine Tochter. Zum ersten Mal, seit Ellie auf der Welt ist. Carina ist klar, dass Ellies Geburt Felix vor dem Absturz bewahrt hat. Sie kennt seine Angst, eines Tages ohne Ellie zu sein. Die Angst vor sich selbst. Seiner exzessiven Seite. Obschon er von Ellies erstem Tag an nie wieder Drogen konsumiert hat. In diesen Ferien unternehmen die beiden lange Wanderungen. Felix bereitet sich stundenlang vor, studiert Karten. Und Carina lacht ihn aus, sie läuft lieber frei Schnauze durch die Berge. In diesem Urlaub ist es, dass Felix ein weiteres Lied einfällt, dessen Takt sich für eine Herzmassage eignet. Stayin' Alive. Ellie meldet sich nicht. Felix' Bruder bringt ihr hier und da Essen, die Großeltern schauen täglich vorbei. Aber an einem Abend wird ihr wieder schwindelig, das Herz beginnt zu flimmern vor ihren Augen, verschwindet alles. Ellie ruft beim Sorgentelefon die dargebotene Hand an und die Frau am anderen Ende bleibt so lange in der Leitung, bis die Panikattacke vorüber ist. Das erzählt Ellie Carina erst ein paar Wochen später, auf einem ihrer Spaziergänge. »Schau mal«, sagt Ellie zu Felix und zeigt auf das Foto der Urgroßtante im Hochzeitskleid, auf die Großmutter als Kind. Felix beugt sich über diese Auslegerordnung, nimmt das eine Bild in die Hand. »Das ist ja Tante Pfiffeli. Die konnte man immer schon von Weitem hören, weil sie den ganzen Tag gepfiffen hat.« Ellie muss lachen. Dann tauscht sie die Fotos aus, bis sie ein Arrangement hat, das ihr gefällt. Einen Moment stehen Felix und Ellie schweigend am Tisch und betrachten ihre Vorfahren. »Von diesen Menschen kommen wir also her«, sagt Ellie. Und setzen ihre Geschichte fort, schiebt Felix hinterher und geht zur Tür. Carina hat geklingelt.
Nochmal nachgefragt bei Tabea Steiner.
Das war die Reportage Staying Alive von Tabea Steiner. Und jetzt wollen wir von der Autorin mehr über die Entstehung ihrer Geschichte erfahren. Hallo Tabea.
Hallo Dmitri.
Tabea Steiner ist Schriftstellerin. Nach zwei erfolgreichen Romanen hat sie zuletzt die Essaysammlung Heidi kann brauchen, was sie gelernt hat, veröffentlicht. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ist sie als Veranstalterin, Moderatorin und Dozentin für kreatives Schreiben tätig. Tabea lebt in Zürich. Und Staying Alive ist eben deine erste literarische Reportage. Du hast damit für dich quasi Neuland betreten. Und was ich von dir als erstes wissen möchte, ist, was war für dich so vielleicht die denkwürdigste Erfahrung bei der Arbeit an diesem Text?
Ja, die denkwürdigste Erfahrung, ich glaube, das war schon der Anfang, weil die Recherche zu dieser Reportage ja wirklich gleich von 0 auf 100 ging und ich eigentlich deswegen auch sehr lange gar nicht anfangen konnte. Genau.
Was meinst du mit von 0 auf 100?
Ja, mit von 0 auf 100 meine ich, dass ich, als ich die beiden kontaktiert habe, haben sie gesagt, ja, wir überlegen uns das jetzt ein paar Tage und rufen dich dann an. Und dann hatte ich zwei Tage später hatte ich eine SMS von Ellis Vater, der mir geschrieben hat, tut mir leid, habe ich mich nicht längst gemeldet. Ich wollte mich schon lang melden und es waren ja nur zwei Tage vergangen. Aber Elli ist im Spital und sie lag da auch noch im Koma und hatte diesen Herzstillstand. Und das war wirklich so, okay, was passiert jetzt oder genau, das war wirklich gerade so ein Schock auch für mich. Genau, und ich glaube, mit dieser Erfahrung bin ich dann an diese Arbeit und auch an diese Begegnungen herangegangen, schon auch immer im Bewusstsein, okay, das ist jetzt nicht einfach, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, eine Geschichte.
Dann bleiben wir doch bei den beiden ProtagonistInnen deiner Geschichte, bei Eli und eben ihrem Vater Felix. Wie hast du die beiden eigentlich gefunden, um sie eben dann zu kontaktieren?
Ja, ich kannte die beiden ganz, ganz flüchtig von einem Essen, das ein paar Jahre zurückliegt, wo ein gemeinsamer Freund, der kocht sehr gut und hat an Thanksgiving Truthahn gekocht, haben wir alle auch noch Fleisch gegessen. Genau, und da an diesem Abend kamen wir ins Gespräch. Elli ist jemand, die sehr, sehr viel liest. Und es gab so eine ganze Wand mit Kinderbüchern und wir haben uns dann darüber unterhalten, über die Bücher, die sie liest und über jene, die ich schon gelesen habe, als ich noch Kind war und so weiter. Und das war eine sehr eindrückliche Begegnung für mich, auch weil ich dann später noch mit Felix, mit ihrem Vater, mich länger unterhalten habe. Und das, ja, ich habe irgendwie immer mal wieder an diese beiden Menschen gedacht in der Zwischenzeit und natürlich ohne mir jetzt zu überlegen, ob ich eine Reportage über sie schreiben will, weil ich gar nicht daran gedacht habe. Aber genau als dann diese Anfrage kam, waren die beiden die ersten, die mir einfach in den Sinn gekommen sind, weil ich dachte, das sind so beeindruckende Menschen einerseits und andererseits durch diese Krankheit Menschen, die oft auch wirklich zu Hause sind oder auch gar nicht, ich sage jetzt mal, nicht im Sinn von nicht sichtbar oder nicht öffentlich sind, weil sie eben viel zu Hause sind. Und ich glaube, was mich danach dazu bewogen hat, sie auch wirklich anzufragen, ob sie damit einverstanden wären, war schon, dass mir auffällt, dass wir wenige Menschen in der Öffentlichkeit sehen, wo man merkt, oh, die haben jetzt deren Körper funktioniert jetzt nicht einfach so einfach. Oder da gibt es ganz viele Dinge, die viel komplizierter sind, als wenn man einfach normal gehen kann und das kein Aufwand ist und auch keine Kraftanstrengung zu gehen.
Und waren die beiden dann sofort Feuer und Flamme, als eben diese Anfrage von dir kam? Also waren sie sofort bereit, sich begleiten zu lassen von dir und eben zu erzählen aus ihrem Leben? Und auch deine vielen Fragen zu beantworten, die vielleicht nicht alle immer angenehm waren?
Ja, also wie gesagt, sie haben zuerst gesagt, dass sie sich überlegen wollen, aber es war jetzt überhaupt nicht so, dass sie gesagt haben, nee, kommt gar nicht in Frage. Elli, das war lustig, sie hat sich nicht an mich erinnert. Sie war da auch noch ganz klein, also ganz klein, 11 Jahre etwa, als wir uns kennengelernt hatten. Und haben eben gesagt, ja, wir wollen es uns kurz noch ein paar Tage überlegen. Und Elli hat dann so wir haben schon auch zusammen gesprochen, Elli und ich, aber ich habe vor allem mit Felix geredet. Und dann hat sie irgendwann gerufen, so, ja, was schreibt sie denn überhaupt? Schreibt sie überhaupt Fantasy? So, nein. Genau, und dann, als eben Felix mir dann geschrieben hatte, dass Elli diesen Herzstillstand hatte, da war dann auch klar, okay, ich keine Ahnung, was jetzt passiert, aber auch nicht glaubt sie, dass sie überhaupt überlebt. Und da dachte ich, ja, ich warte jetzt einfach mal ab. Und dann hat Felix sich aber dann nach einer Weile, nein, gar nicht Felix, sondern Ellie hat sich dann nach einer Weile gemeldet und mir geschrieben. Und ich kann mich noch jetzt an diese Nachricht erinnern. Sie schrieb einfach so, ja, hallo, hier ist Ellie, ich bin jetzt wieder unter den Lebenden. Wenn du immer noch einen Text über mich schreiben möchtest, wann fangen wir an? Und das war irgendwie, das ist, glaube ich, schon auch so ihr ganz besonderer Humor, den ich sehr, sehr mag. Und aber auch, es steckt ja auch eine Art Schalk darin und auch eine Lebensfreude. Und das hat mich sehr, ja, beeindruckt. Und auch, es war auch, ich wusste ja, okay, ich betrete da jetzt wirklich auch ein Leben und eine, ich sage jetzt mal, eine ja, persönliche Räume und insofern auch eine Intimität. Und war deswegen eben durch diese Offenheit und auch durch diesen Humor, das hat mich irgendwie auch ermuntert und ich wusste dann auch, okay, sie hat auch Lust, das zu machen. Und das war schon sehr, sehr wichtig für mich, nicht das Gefühl zu haben, die möchten das lieber nicht, aber sie machen es jetzt mir zuliebe oder was auch immer.
Und haben Sie irgendwelche Grenzen gesetzt, also Dinge, über die Sie jetzt nicht unbedingt sprechen wollten? Und vielleicht auch als Anschlussfrage sozusagen, also genau, Ellie und Felix sind ja nicht ihre wirklichen Namen, also sie wollten sich als anonym in der Geschichte auftreten, ihre Geschichte anonym erzählen. Kannst du mehr darüber erzählen?
Ja, also sie haben, finde ich, schon klar Grenzen gesetzt. Was für mich sehr interessant war, jetzt über diese ganze Zeit, war zu merken, dass sie sich, ich sage jetzt mal, langsam öffnen und auch eine Art Vertrauen fassen. Ich habe auch dann ganz früh mal ein bisschen eine erste Fassung gezeigt oder ihnen auch andere Bücher, die ich geschrieben habe, mitgebracht, einfach damit sie wissen, wie ich überhaupt schreibe. Natürlich sind die Bücher, die ich sonst schreibe, ja, das meiste ist erfunden und hier natürlich nichts. Das war einerseits sehr schön und andererseits habe ich da aber auch gemerkt, okay, da kommt jedes Mal kommt noch ein Brocken und noch ein Brocken und noch ein Brocken. Das ist jetzt nicht einfach eine Geschichte, wo in der die Tochter ein körperliches Gebrechen hat, sondern da gibt es biografisch noch ganz viel mehr. Und da ging es dann, ich glaube, ich merke jetzt gerade, ich bin so ein bisschen am rundherum sprechen. Genau, da gab es dann schon auch Menschen, die sie schützen wollten einerseits oder über die sie auch, ja, wo ich auch gemerkt habe, das ist jetzt emotional so, da steckt so viel drin, da möchten sie jetzt auch nicht drüber sprechen oder noch weiter hineingehen. Und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, da frage ich jetzt nicht nochmals nach. Genau. Und dann gegen Ende haben sie dann schon auch irgendwann klar gemacht, das war für uns jetzt auch anstrengend, aufwendig, emotional aufwendig. So langsam möchten wir jetzt, dass das jetzt zu einem Ende kommt. Und das fand ich auch, was ich über den Anfang geschildert habe vorher, habe ich da auch gemerkt, dass es für mich auch wichtig war zu wissen, okay, sie machen ganz klar, wo ihre Grenzen sind und für mich war es dann auch sehr wichtig, natürlich mich daran zu halten.
Und warum haben Sie dann auf diese Anonymisierung bestanden?
Ich glaube, da geht es schon darum, nicht erkannt zu werden. Da geht es auch darum, dass Menschen aus dem jetzt ein bisschen entfernteren Umfeld oder früheren Umfeld oder auch aus dem Umfeld von Ellies Mutter, dass die auch geschützt sind. Ich glaube, es ging darum, genau. Also es war für sie wie klar, okay, wir möchten nicht mit den Klarnamen in den Texten drinstehen.
Und als Sie dann die letzte Textfassung, die jetzt eben in Reportagen 83 erschienen ist, gelesen haben, wie fanden Ellie und Felix deinen Text? Was haben Sie dazu gesagt?
Ja, sie waren, also so wie ich sie verstanden habe, waren sie damit ganz zufrieden oder fanden auch ja so die Situation, die geschildert wird, dass das durchaus passend ist. Und Ellie hat dann gesagt, wir haben dann wirklich ein paar Dinge noch im Text noch durchbesprochen und sie hat dann gesagt, ja, ich bin jetzt sehr streng. Und da dachte ich so, okay, ich muss das jetzt nochmal so umschreiben wahrscheinlich. Und dann waren es aber so die Details, wo sie ganz genau drauf geschaut hat, also so zum es fällt mir gerade nichts ein, aber einmal ging es um die Schuhe, dass die so oder so waren. Genau, ich habe jetzt, es war jedenfalls ein Detail und weswegen ich das sage, das war für mich auch nochmals ja, ein schöner Moment, so zu merken, das ist wirklich eine Person, die schaut so genau hin, die denkt so genau nach, die liest auch so genau. Genau, wo es einfach über die Sprache sozusagen nochmals etwas sehr Verbindendes gab.
Also wir haben ja eingangs gesagt und vorher nochmals wiederholt, dass du ja normalerweise eben fiktionale Texte schreibst, also dass du erfindest. Und jetzt beim Schreiben dieser Reportage durftest du ja nichts erfinden, musst es aber gleichwohl erzählen. Und meine Frage ist, welche Unterschiede zwischen fiktionalem und reportagigem Erzählen sind bei dir hängen geblieben oder welche hast du entdeckt für dich?
Ja, sehr viele. Und zwar, also gerade bei den ersten beiden Romanen sind so die Figuren und wie sie miteinander umgehen sehr stark im Zentrum. Und das, ich meine, das ist ein riesiger Unterschied, wenn du echte Figuren hast, denen du versuchst, denen gerecht zu werden. Oder du kannst Figuren erfinden und dann, okay, dann kommt halt das noch dazu, dann macht das wieder Sinn. Und bei realen Menschen geht das einfach nicht. Ich kann nicht irgendwas dazu erfinden. Also natürlich nicht, das wäre ja überhaupt nicht seriös. Und das war schon ein sehr, sehr großer Unterschied, auch weil sich eine Geschichte, also jetzt eine fiktionale Geschichte, ein Roman, während dem Schreiben ja auch verändert. Und hier ging es darum, wirklich eine Sprache zu finden für Menschen, die es gibt, die ich kenne und auf die ich nur meinen Blick auch werfen kann. Also das ist ja sowieso immer beim Schreiben, man kann ja nur von seiner eigenen Perspektive ausschreiben, auch wenn man so quasi die Perspektive wechselt, aber man hat nur seinen eigenen Blick als schreibende Person. Und ein Mensch ist einfach immer viel, viel mehr als das, was ich in ihm sehe. Und ich glaube, das war diese, ja, dem irgendwie versuchen, dafür eine Form zu finden. Ich kann gar nicht sagen, dem gerecht zu werden, weil ich werde realen Menschen nicht gerecht. Nur schon, weil das auch so ein so kurzer Ausschnitt ist, den ich erzähle aus ihrem Leben. Und dieses Leben dauert ja viel länger als der Text. Genau, also da finde ich schon, da liegen ganz andere, wie soll ich sagen, Ansprüche ist das falsche Wort, aber Anforderungen an einem auch wirklich, ich sage jetzt mal, die vielleicht sogar viel mehr menschliche Anforderungen sind als schriftstellerische Anforderungen. Das Feingefühl, das darf, ja, das war jetzt ein bisschen, kann man rausschneiden vielleicht.
Nein, das finde ich super. Es geht ja um, also ich verstehe das unter einem, tatsächlich, ich glaube, das Wort hast du nicht verwendet, aber bei mir, meine Assoziation ist Verantwortung tatsächlich. Also man trägt einfach eine andere Verantwortung. Was nicht heißt, dass fiktionales Schreiben unverantwortlich ist, aber es ist ein Unterschied, ob genau man über Menschen schreibt, die man erfunden hat, oder über wirkliche Menschen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort, weil auch beim Schreiben, beim fiktionalen Schreiben gibt's ja auch so diese Verantwortung und auch eine Redlichkeit. Und hier hat das nochmals ein ganz, ganz anderes Gewicht. Und was ich schon auch gemerkt habe bei dieser Geschichte, ich finde das auch ein bisschen schwierig, das gleiche Wort dafür zu nutzen, bei dem Leben von diesen beiden Menschen, dass ich so oft dachte, wow, okay, das auch noch. Und dass mir auch je länger, je klarer wurde, so eine, wenn das jetzt eine Geschichte wäre, das kann man nicht erfinden. Und das hat man ja oft, dass man Lebensgeschichten oder Schicksale auch hört, wo man denkt so, okay, das ist ja wirklich, das ist ja einfach eine riesengroße Geschichte, die jemand mit sich herumträgt. Und wenn es ein fiktionaler Text wäre, müsste man da auch viel vorsichtiger sein. Also, dass es oft dann Also so dieses Phänomen, dass Dinge, die wirklich im realen Leben so sind, in der Fiktion übertrieben wirken würden.
Oder unplausibel, oder?
Ja, genau, genau.
Ja, voll.
Und auch, ja, und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass ich oft nach Hause ging und dachte so, wow, das, ja, wie schaffen die das? Und auch eine Art von ganz aufrichtiger Bewunderung, wie diese beiden Menschen durchs Leben gehen und ihr Leben führen und ihr Leben anpacken und sich nicht, sag jetzt mal, vom Leben einfach herumschleudern lassen, sondern so eine, ja, genau.
Ja, verstehe. Was sind deine nächsten Projekte, Tabea?
Ja, im Moment bin ich habe ich gerade tatsächlich nur ein Schreibprojekt, wo ich mich darauf konzentriere. Das ist ein neuer Roman, der aber, glaube ich, so ein bisschen mehr noch ins Essayistische geht als die ersten beiden Romane. Und das Grundthema ist die Landwirtschaft, landwirtschaftliche Entwicklungen. Genau, und da kommt dann sehr vieles rein, natürlich auch das Klima, wie sich Landschaft verändert, landwirtschaftliches Erbrecht. Genau, die Menschen spielen ein bisschen eine untergeordnetere Rolle als in den ersten Romanen, kommen aber auch vor, und da ist ein Aspekt dann auch meine eigene Familiengeschichte, weil ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin.
Und gibt es schon einen Erscheinungstermin, oder schreibst du erstmal vor dich hin und zeigst das Manuskript noch nicht rum?
Nein, ich zeige es noch nicht rum. Ich habe jetzt 2-3 Ausschnitte, habe ich mal jemandem gegeben zum Lesen. Das war ganz gut, um so ein bisschen, was da entsteht. Manchmal tut das ganz gut, einen Blick von außen zu haben. Aber es gibt noch keinen Erscheinungstermin, und ich probiere da auch ein bisschen was Neues aus, also weil es wirklich ein bisschen was anderes ist als die Romane, und habe mir deswegen auch einfach vorgenommen, mir Zeit zu lassen.
Und genau, du hast gesagt, es ist jetzt gerade ein Projekt, auf das du dich konzentrierst. Wenn das dann mal abgeschlossen ist, wieder literarische Reportagen, oder war das jetzt ein einmaliger Ausflug und du bleibst in der Fiktion?
Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, wieder mal eine Reportage zu schreiben. Genau, ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne. Aber ich fand schon, worüber wir vorgesprochen haben, so diese Unterschiede zwischen Fiktion und eben über reale Menschen schreiben. Ich glaube schon auch, dass das den Blick auch nochmals anders schärft fürs wiederum fiktionale Schreiben. Genau, und dass ich sowieso auch jemand bin, ich probiere sehr gerne auch neue Formen aus oder neue, wie kann man mit Sprache eigentlich der Welt beikommen, versuchen zumindest. Das ist das, was mich interessiert, und deswegen mag ich es auch in unterschiedlichen Formen zu schreiben.
Ja, alles klar, dann genau, danke dir sehr für die Auskunft, viel Erfolg für dein Manuskript, und sobald es abgegeben ist, genau, melde dich mit der neuen Geschichte. Ciao, bis bald.
Ja, bis bald. Vielen Dank, Dimitri.
Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 83. Text: Tabea Steiner. Sprecher: Alexander Darko. Interview: Dimitri Gavrisch mit Tabea Steiner. Redaktion und Konzept: Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign: Benjamin Rudert.